ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und heute geht's um Tiere, um Hunde und Katzen. Und dazu begrüße ich Matthias Schmidt. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Was geben dir Tiere?
Tiere, insbesondere Hunde, sind die besten Freunde der Menschen. Und unser Umgang mit Tieren, besonders in Rumänien mit Hunden, ist katastrophal. Und es lohnt sich, für diese Wesen einzustehen und dafür zu kämpfen, dass es denen besser geht und dass ihre Rechte erfüllt werden.
Die Smeora, das größte Tierheim der Welt, das liegt in Rumänien. Wir klappen mal im Kopf sozusagen den Atlas auf. Wo müssen wir genau hin?
Wenn wir dem Kopf den Atlas aufklappen müssen, wird ziemlich in die Mitte des Landes, 120 Kilometer nördlich von Bukarest sind wir.
Okay, und dann haben wir dort, ich habe eben schon mal so ein paar Zahlen genannt, über 6000 Hunde und bis zu 450 Katzen.
Ja, wir sind das größte Tierheim der Welt, ein Titel, der uns überhaupt nicht stolz macht.
Und das glaube ich.
Beherbergen momentan 6000 Hunde und knapp 450 Katzen, ja.
Und du sagst wir, weil logischerweise ist das kein One-Man-Job, sondern mit wie vielen Menschen seid ihr da täglich im Einsatz?
Ja, da steckt ein großartiges Team dahinter und allesamt, sowohl in Rumänien als auch hier in Deutschland, unser kleines Team, sind wir 134 Leute.
Und was sind das für Jobs, die diejenigen mitbringen? Also ich kann mir vorstellen, ein paar Tiermediziner und ein paar Tierpfleger.
Richtig, ja genau, genauso. Also Tierpfleger sind die allermeisten. Da haben wir 60 Tierpfleger auf 6000 Hunde, das ist ein Wahnsinn. Also da hat ein Tierpfleger pro Tag zwischen 150 und 200 Hunde zu versorgen. Dann haben wir 11 Tierärzte. Tierärzte ist auch einer der allerwichtigsten Berufe bei uns in der Smeora, denn die müssen ja unsere Hauptarbeit, die Kastrationen durchführen, innerhalb und hauptsächlich außerhalb der Smeora. Dann gibt's Handwerker, Hausmeister, Hygienefachkräfte, Büromitarbeiter, aber der Hauptteil und quasi die wichtigsten sind die Tierpfleger.
Aber es ist ein ganz schöner Apparat, ne? so ein Tierheim. Ich habe ein Luftbild von der Smeora gesehen, wie ich finde, eine sehr klare Aufteilung im Grünen gelegen, an einem Waldgebiet, eine Krankenstation, ein Futterlager, Quarantänebereich, ein Katzenhaus und eben ganz viele Unterbringungen für Hunde. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, so ich tue mich schwer damit zu sagen, Zwinger oder Käfige, das klingt immer so wie weggesperrt. Was Besseres ist mir noch nicht eingefallen. Was machen wir da?
Ja, das stimmt schon. Das Wort Zwinger ist immer negativ belegt. Paddocks kannst du es sagen, aber in Wirklichkeit es sind Zwinger, so schrecklich das ist. Wir wünschen uns für unsere Tiere ja auch ein Leben außerhalb des Tierheims. Dennoch ist es in Rumänien so, wären sie nicht in diesem Tierheim, dann stünden sie der Gefahr jeden Tag oder dann würde einfach die Gefahr des Einfangens und schlichtweg auch des Tötens bestehen, weil Rumänien ein Tötungsgesetz hat und weil die Situation innerhalb Rumäniens nicht einfach ist für Tiere.
Auf die Lage in Rumänien schauen wir auch gleich. Um zu eurem Tierheim in Rumänien zu kommen, das fand ich auch noch bemerkenswert, gibt es sozusagen einen Weg und da muss ich vorbei an einer Tötungsstation für Tiere. Ist das jetzt Zufall oder ist das ganz bewusst?
Das ist ganz bewusst so gemacht worden und zwar im Jahr 2014 hat man diese städtische Tötungsstation des Rathauses von Pitești. Pitești ist die Stadt, in der unseres Smeora quasi liegt. Wir liegen wunderbar am Stadtrand, inmitten von Wald. Das ist ein sehr guter Ort für ein Tierheim, das muss man ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz hat man uns keinesfalls aus Zufall, sondern völlig beabsichtigt, diese städtische Tötungsstation vor die Nase gebaut, an der wir verpflichtend jeden Tag mindestens zweimal vorbei müssen, einmal beim Kommen und einmal beim Gehen. Und wenn du dann natürlich an dieser Tötungsstation vorbeiläufst, die Tiere auch siehst, dann ist völlig klar ist, dass wenn die 14-Tages-Frist dieser Tiere abgelaufen ist, sie dann getötet werden, dann geben wir alles, um diese Tiere nach Ablauf der 14-Tages-Frist pünktlich zu übernehmen. Weil du ja quasi das Wissen hast, übernimmst du sie nicht, sind sie tot.
Das heißt also, ihr seid regelmäßige Gäste und Kunden in dieser Tötungsstation?
Wir sind auf jeden Fall alle 14 Tage dort und übernehmen alle Hunde, die innerhalb dieser städtischen Tötungsstation eingefangen, beherbergt werden. Ja, weil du ansonsten Zeuge von Mord und Totschlag mehr oder minder wirst.
Und trotzdem könnt ihr nicht jedes Tier retten?
Wir können keinesfalls jedes Tier retten, wenn du auf Rumänien als gesamtes Land schaust, wenn du auch bedenkst, dass es in Rumänien über 140 gelistete solcher Tötungsstationen gibt. In dem Landkreis, in dem unsere Smeura ist, gibt es insgesamt 5 solcher Einrichtungen, beziehungsweise 5 Tierheime, die als städtisch gelten. Und wir schaffen es nicht, aus all diesen 5 Tierheimen alle Hunde zu übernehmen, weil wir schlichtweg die Platzkapazität nicht haben. Und das ist einer der größten ethischen Konflikte auch innerhalb unserer Arbeit. Wir haben uns eine goldene Regel gemacht. In die Tötungsstation, in die wir gehen, dort lassen wir keinen einzigen Hund zurück. Du kannst es nicht machen, dass du in eine Tötungsstation gehst und ich sag, das sind jetzt 100 Hunde und du hast Platz für 20 und du suchst unter den Hunden 20 raus und 70 und 80 lässt du zurück. Das geht
nicht. Die 80 nimmst du im Kopf mit.
Genau. Und die bleiben auch für immer und lebenslang in deinem Kopf.
SWR1 Leute-Gast Matthias Schmidt leitet das weltweit größte Tierheim, die Smeura in Rumänien. Wie oft bist du tatsächlich dort vor Ort?
Ich bin fast jede zweite Woche vor Ort und schaue, dass ich das so hinbekomme, dann quasi eine Woche hier zu sein und eine Woche vor Ort in Rumänien.
Wo bist du zu Hause?
Zu Hause bin ich hier in Dettenhausen zwischen Tübingen und Stuttgart.
Und fühlst du dich da auch so? Ich meine, du bist anscheinend ja hin und her gerissen zwischen zwei Orten.
Das Leben an zwei Orten oder dieses hin und her gerissen zu sein, das ist schon schwierig und das ist auch manchmal furchtbar anstrengend. Ich komme in Rumänien auch an und fühle mich dort in Anführungszeichen auch wohl, / zu Hause. Aber so dieses richtige Zuhause, das ist hier und ich glaube, das bleibt auch immer hier.
Wie sieht so ein ganz normaler Tag für dich in der Smeura aus? Also ich meine, fast 7000 Tiere füttern, da geht ja auch schon Zeit bei drauf. Jetzt hast du gesagt, dass du ein großes und gutes Team um dich rum hast. Wie stelle ich mir das vor? Wie läuft so ein Tag ab?
Ja, so ein Tagesablauf, der beginnt morgens um 7:45, da kommen die Mitarbeiter, dann ziehen die sich um und dann beginnt quasi der Tag mit der Fütterung der Hunde. Die Fütterung der Hunde ist auch eine der größten Herausforderungen, weil du kannst ja nicht 6000 Hunden gleichzeitig den Futternapf hinstellen, musst aber trotzdem darauf achten, dass die Hunde gleichzeitig essen, um Streitereien zu vermeiden, weil du auch nicht so viele Menschen hast wie Tiere, um da quasi eine vernünftige Betreuung während des Fütterns zu gewährleisten. Und deswegen beginnt quasi dann alles mit dem Herrichten des Futters. Jeder Mitarbeiter hat eine Schubkarre. Wenn du 200 Hunde hast, dann brauchst du ungefähr 100 Kilo Futter, weil ein Hund so im Schnitt 500 Gramm Futter braucht oder bekommt. Und dann wird das Trockenfutter mit dem Nassfutter gemischt. Dann gehst du mit dieser sehr, sehr schweren Schubkarre zu deinem Paddock. Und dann gehen alle Tierpfleger durch 116 Meter lange Paddock-Reihen synchron durch. Das heißt, dass quasi die Nachbarbox, der Nachbarzwinger, gleichzeitig ist. Und optisch sehen die Hunde, die in einer Linie quasi sind, dass alle gleichzeitig Essen haben.
Damit kein Neid aufkommt.
Exakt. Damit kein Neid aufkommt, damit kein Streit aufkommt. Und die Tierpfleger, wenn wir beide jetzt Tierpfleger sind und du hast den Paddock 1 und ich habe den Paddock 2, dann machen wir eine Box, schauen uns an, das sind dann ungefähr 15 Meter zwischen uns.
Also und fahren gleichzeitig los.
Genau, und fahren gleichzeitig zur nächsten Box, damit es quasi so synchron wie möglich abläuft. Und diese Fütterung von 6000 Hunden, die dauert dann, meistens geht es um 8:45 los und um 10:30 ist dann die Fütterung komplett durch.
Okay, und so eine Fütterung gibt es einmal am Tag, zweimal am Tag?
Für die erwachsenen Hunde in den Paddocks gibt es die Fütterung einmal am Tag. In der Krankenstation hast du es dreimal am Tag und bei den Welpen hast du es auch dreimal am Tag. Aber da dauert es nicht so lange und da musst du nicht so drauf achten. Erst in der Krankenstation musst du nicht synchron füttern, sondern da fütterst du einfach schlichtweg dreimal am Tag, morgens, mittags und abends.
Okay, aber dann Fütterung ist das eine. Sauberhalten der Paddocks, medizinischen Check, wie geht's den Tieren? Das muss ja auch alles gemacht werden.
Ja, das muss alles gemacht werden. Da muss viel parallel laufen. Deswegen gibt's viele Teams. Gleichzeitig starten morgens um 8 zwischen 4 und 6 Kastrationsmobile, umgebaute Rettungswägen, die auf die Dörfer rausfahren, um dort die Kastrationskampagnen durchzuführen. Tierarzt, Fahrer, tiermedizinischer Fachangestellter ist quasi so ein Dreierteam auf einem Rettungswagen, sprich Kastrationsmobil, und dann machen die sich los. In der Krankenstation hast du einen Tierarzt, der mehr oder minder seine Visite macht, und die benötigt schon fast den ganzen Tag, bis der durch alle Krankenstationszimmer, alle Krankenstationsboxen gegangen ist, alle Verbände gemacht hat, alle Wundversorgung gemacht hat, alle Tabletten, Spritzen und Salben verabreicht und aufgetragen hat. Und die Tierpfleger, die haben quasi ja dann während oder nach dem Fütterungsdurchgang auch noch ganz arg viele den Reinigungsdurchgang, Wasserwechsel. Dann müssen sie sich ein bisschen auch mit den Hunden beschäftigen. Das ist mehr oder minder auch die schönste Aufgabe des Tages. Aber das kannst du auch nicht so machen, wenn du jetzt als Pfleger 150 bis 200 Hunde zu betreuen hast. Da musst du dir wirklich so ein bisschen einen Plan im Kopf machen. Heute kümmere ich mich um Paddock 1 bis oder von um Box 1 bis 5. Morgen mache ich Box 5 bis 10 und übermorgen dann die anderen. Also es ist schon, das muss man ehrlich sagen, um da auch kein falsches Bild zu zeichnen, es ist schon ziemlich getaktet und du hast schon deine festen Zeiten für deine Durchgänge. Und dass ein Pfleger, der 150 bis 200 Hunde versorgt, nicht mit jedem Tier sich eine halbe Stunde beschäftigen kann, das ist auch völlig klar leider.
Wann geht der Tag zu Ende?
Der Tag endet verhältnismäßig früh für die Pfleger, klassisch 8 bis 16 Uhr. Und die Tierärzte, die Krankenstation und die Welpen haben 12-Stunden-Dienste quasi von 8 bis 8.
Wieso hilft SWR1 Leutegast Matthias Schmidt Katzen und Hunden ausgerechnet in Rumänien und nicht bei uns? Ich denke mal, diese Frage, oder das ist ja auch eher schon ein Vorwurf, den musst du dir wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal anhören. Wie entgegnest du dem?
Tierschutz endet ja nicht an der Landesgrenze und das muss ein Stück weit globaler gesehen werden. Ich glaube, es gibt kein Land, in dem es nicht notwendig wäre, im Bereich des Tierschutzes ganz arg viel zu verändern. Das kann man überall machen. Uns hat es nach Rumänien gezogen. Wir sind jetzt seit 25 Jahren in Rumänien und der Umgang dort, insbesondere gegenüber Hunden, der ist roh, der ist brutal. Der ist seit 2013 ja auch durch ein ganz krasses, klares Tötungsgesetz noch unfassbar mehr verschlimmert worden. Und da darf man nicht an einer geografisch gezogenen Grenze irgendwie Halt machen, sondern da muss man dort helfen, wo es wichtig ist, beziehungsweise wo man gebraucht wird oder wo es was zu tun gibt.
Seit über 10 Jahren, also das ist wahrscheinlich wirklich der entscheidende Umstand, der Rumänien anders darstellen lässt als Deutschland etwa. Seit über 10 Jahren gibt es dieses staatlich verabschiedete Tötungsgesetz. Was kann ich darunter genau verstehen? Was heißt das? Was beinhaltet das?
Das staatlich verabschiedete Tötungsgesetz im September 2013 wurde auf einem Beißvorfall quasi erlassen. Da hat ein Hund ein 4-jähriges Kind totgebissen. Das ist grauenvoll, das ist das Schlimmste, was passieren kann, alles keine Frage. Jetzt muss man aber dazu sagen, das war ein Wachhund. Ein Wachhund, der in einem eingezäunten Gelände ein Gelände bewacht hat. Und dieses Kind, was nichts dafür kann, ist auf eine wirklich ungeschickte Weise in dieses Gelände gekommen und der Hund hat seinen Job gemacht. Nochmal, furchtbar, gar keine Frage. Und das hat man den Straßenhunden in die Schuhe geschoben. Das ist auch später genauso in der Form rausgekommen. Aber in der Zeit hat man schon ein fertig verabschiedetes Tötungsgesetz in der Schublade liegen gehabt und hat das verabschiedet. Das Tötungsgesetz besagt nichts anderes als, städtische Tierfänger jeglichen Hund, der sich frei bewegt auf einer Straße, einfangen dürfen, ihn in eine städtische Tötungsstation bringen und sofern er innerhalb von 14 Tagen nicht von einer Tierschutzorganisation oder von einer Privatperson adoptiert, / herausgeholt wird, getötet wird. Und dieses Töten findet auf so kostengünstigste, kostenneutralste Art und Weise statt. Und man hat, das kommt noch obendrauf, durch dieses Tötungsgesetz eine gewisse korrupte Abrechnungsmodalität geschaffen. Du hast Fangpauschalen, du hast sogenannte Beherbergungspauschalen, du kannst medizinische Leistungen abrechnen, die du niemals erbracht hast, und Tötungspauschalen. Und aus diesem Apparat generiert sich eine Summe. Das heißt, diejenigen, die Tieren jetzt weniger zugewandt sind und eine solche städtische, staatliche abgesicherte Tötungsstation betreiben, die haben ein recht großes Interesse, dass da viele Hunde reinkommen, um einfach einmal dieses finanziell lukrative Angebot zu nutzen und andererseits einfach schlichtweg dieses Tötungsgesetz umzusetzen, das ja staatlich verabschiedet wurde.
Und dieses, ich sag mal, für mich würde es sich lohnen, einen Hund zu fangen in Rumänien. Also man bekommt bis zu 70 Euro pro Tier und der Durchschnittsmonatslohn in Rumänien liegt etwas mehr als über 800 Euro. Also da kann das ja dann durchaus ein lukratives Geschäft sein. Und wie kann ich mir denn eure Arbeit dann vorstellen? Du hast es eben schon deutlich gemacht, ihr fahrt regelmäßig an dieser Tötungsstation vor der Smeura, dem eurem Tierheim, vorbei. Kauft ihr die Tiere frei?
Das ist auch eine der goldenen Regeln. Wir kaufen niemals Tiere frei. Wir gehen in diese Tötungsstation und das war ein wirklich langer Kampf. Da ist auch wirklich Kampf das richtige Wort für, um dieses Abkommen so quasi hinzubekommen oder um dieses Recht durchzusetzen. Du hast das Recht, innerhalb dieser 14 Tage diesen Hund zu adoptieren, als Tierschutzorganisation und als Privatmann. Und du musst den Hund nicht freikaufen, sondern du hast, wie gesagt, das Recht zu adoptieren ohne Rechnung, ohne Schutzgebühr. Mhm. Und das haben wir durchgesetzt. In dem Moment, wo du in einem ohnehin von Korruption geprägten Land ein einziges Mal etwas bezahlt hast, beziehungsweise dich ein einziges Mal drauf eingelassen hast,
schießt dass du freikaufst. Schießt die Preise auch durch die Decke.
Absolut. Und du kommst nie wieder raus aus der Nummer.
Und eine Sache müsstest du mir noch erklären, da bitte ich dich mit einem Beispiel vielleicht zu helfen. Diese Kastrationsmobil, die ihr auf den Weg bringt, die haben ja einen guten Grund. Du gibst ein Beispiel gerne, wenn ihr auf einer Straße Tiere kastriert und aber nicht alle damit einverstanden sind, alle Familien. Was passiert dann?
Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf der Kastration der Tiere, weil das ist der Ursprung, die Wurzel von dieser Straßenhunde-Überpopulation. Wenn du mit dem Kastrationsmobil jetzt unterwegs bist, in den entlegensten Dörfern und überall, dann machen wir das. Du hast eine Straße mit 10 Haushalten. Jetzt hast du 6 Haushalte, die einverstanden sind und die sagen, ja, danke für das Angebot, mein Tier, mein Hund, meine Katze kostenlos kastrieren zu lassen, das nehmen wir an, das machen wir. Dann freust du dich ja grundsätzlich und sagst, wow, 6 von 10, das ist doch schon mal eine gute Sache. Jetzt gibt's aber, wie gesagt, 10 Haushalte in dieser Straße. Und jetzt hast du 2 Haushalte, die sagen, ja, den Hund kannst du kastrieren, die Katze aber nicht, den Rüden auf keinen Fall, die Hündin auch auf keinen Fall. Die lassen quasi nicht ihren vollständigen Tierbestand kastrieren. Und es bleibt entweder ein Rüde, eine Hündin, ein Hund oder eine Katze unkastriert. Und dann hast du noch 2 Haushalte, um das Beispiel mit 10 einmal vollständig zu machen, die lehnen dich komplett und kategorisch ab. Da gibt's manche Männer, da denkst du, willst denen ans eigene gehen. Das sind einfach völlig hinterwäldlerische Gedanken, wo du mehr oder minder auf Granit beißt. Dann kommen religiöse Aspekte dann und wann dazu, wo gesagt wird, der liebe Gott will nicht, dass du dich da einmischt und dieses streng Orthodoxe da einfach unheimlich durchsticht. Du hast quasi 10 Haushalte und warst in Anführungszeichen sehr erfolgreich bei 6. 2 lehnen dich komplett ab, 2 Haushalte lassen dich ihren kompletten Tierbestand kastrieren und du kommst in diese selbe Straße nach 4 Monaten, 6 Monaten wieder und es sieht dort so aus, als wärst du nie dort gewesen, weil die Tiere, die unkastriert blieben, die haben sich vermehrt und die haben sich exponentiell in unfassbaren Dimensionen vermehrt.
Hunde und Katzen aus dem größten Tierheim der Welt, der Smeura in Rumänien, die finden dann auch hier bei uns in Deutschland ein neues Zuhause. Wie geht das und worauf kommt es da an? Das kann uns SWR1-Leute-Gast, der Heimleiter Matthias Schmidt, erklären. Wie vermittelt ihr Tiere?
Wir vermitteln unsere Hunde und Katzen nicht direkt an die Menschen wie dich und mich, sondern wir arbeiten mit Partnertierheimen zusammen. Und wir sind total glücklich darüber, dass wir fast ein Netzwerk aus rund 100 Tierheimen, wirklich von München bis Hamburg, quer durch die Bundesrepublik verteilt haben. Und die nehmen die Tiere aus unserem Tierheim Smeura auf, behalten die für 2, 4, 6 Wochen bei sich, schauen die nochmal an, interpretieren den Charakter etc. und beginnen dann mit der seriösen, guten Tiervermittlung.
Und du betonst das so, diese seriöse Tiervermittlung und gute Tiervermittlung, die ist dir, die ist euch auch besonders wichtig?
Es ist ein großes Kritikthema, dass Tiere nach Deutschland gebracht werden. Und dafür haben wir Verständnis. Wir haben aber kein Verständnis dafür, dass man es nicht machen sollte, wenn man es korrekt, seriös und legal macht. Und unser Engagement, politisch betrachtet, sollte sehr viel mehr darauf liegen, das Illegale, den illegalen Welpenhandel oder auch, es gibt ja auch Pseudotierschützer oder eben diejenigen, die sich unter dem Deckmantel Tierschutz verstecken. Mhm. Und da muss man sehr viel drastischer vorgehen. Und die, die das anständig und gut machen, die sollte man aus meiner Sicht eher unterstützen.
Aber ein anderer Vorwurf ist natürlich auch, dass auch deutsche Tierheime sehr voll sind. Warum sollte ich mir dann noch Tiere aus Rumänien dazuholen?
Hast du recht, ist ein richtiger Punkt. Du brauchst aber, das sage ich so, du brauchst gut vermittelbare soziale Hunde in deutschen Tierheimen. Die helfen nämlich auch denjenigen Hunden, die beispielsweise nicht so sozial sind, weil sie entsprechendes erlebt haben, die sogenannten Langzeitbeherbergten. Mhm. Und du musst die Menschen ins Tierheim bringen, sprich du brauchst dann auch Hunde, die da sind, um sie nicht in die Hände von Züchtern, von Portalen und zu den Illegalen zu treiben. Die Tierheime müssen unsere erste Anlaufstelle sein, wenn es darum geht, ein Tier adoptieren zu wollen.
Der Gedanke ist ja dann auch, wenn ich in ein Tierheim gehe und mir ein Tier dort hole, ich weiß nicht, was das Tier schon alles erlebt hat. Wie kannst du einem da die Sorge nehmen?
Das finde ich persönlich, muss so ein bisschen auch die Aufgabe von, in unserem Beispiel, der Auslandstierschutzorganisation sein, die Charakterbeschreibung des Hundes so abzugeben, sprich mit einfachen Worten abzusehen, tue ich dem Hund einen Gefallen, wenn ich ihn nach Deutschland bringe, schätzt dieser Hund das familiäre Umfeld oder kann er in diesem familiären Umfeld mit Wohnzimmer und Haus und was man alles hat, überhaupt nicht umgehen. Und dann muss ich wirklich klipp und klar entscheiden, der Hund bleibt besser in Rumänien oder der Hund bekommt seine Chance, weil er diese Chance auch dringend braucht, nach Deutschland zu kommen.
Geht eure Verantwortung dann auch so weit, dass du sagst, dass nachdem der Hund die Smeura in Rumänien verlassen hat und eine neue Familie zum Beispiel in Deutschland gefunden hat, dass ihr euch nachher schlau macht, ob das matcht oder nicht?
Ja, wobei ich da ehrlich sagen muss, das ist das große Glück, das wir haben, dass diese heiligste Aufgabe der Vermittlung, der Endvermittlung, die übernehmen ja unsere Partner. Mhm. Und das machen unsere Partnertierheime großartig. Da kann, also wirklich allergrößtes Kompliment an der Stelle, die Tierheime machen die wertvollste und wichtigste Arbeit. Wenn es darum geht, Bündnisse fürs Leben zu schaffen, die Tierheime sind die Adresse.
Du bist auch der erste Vorsitzende des Vereins Tierhilfe Hoffnung hier in Baden-Württemberg in Dettenhausen beheimatet. Würde ohne den Verein alles andere nicht funktionieren?
Ja, definitiv. Die Tierhilfe Hoffnung ist die Trägerin der Smeura. Es ist ein Projekt, beides gehört zusammen. Beides ist in Anführungszeichen in einer Hand, in der Hand der Tierhilfe Hoffnung. Und die Tierhilfe Hoffnung ist quasi die Stelle der Organisation und der Verwaltung und der ganzen Abläufe quasi, die dann in Rumänien in der Smeura stattfinden.
Und ist auch sozusagen, um es ganz nüchtern, kalt und nackt zu sagen, die Geldquelle der Smeura?
Ja, selbstverständlich, genau so ist es. Also die, effektiv sind die Spenderinnen und die Spender die Geldquelle, wenn du es so nennst.
Aber das sind ja die Spender des Vereins.
Richtig, genau. Das sind die Spender der Tierhilfe Hoffnung, exakt.
Und da muss ja einiges zusammenkommen, wenn ihr, du sagst, 130 Mitarbeiter in der Smeura habt. Ihr werdet im Verein Tierhilfe Hoffnung natürlich auch noch welche haben, wahrscheinlich auch Ehrenamtler, ohne die es auch nicht geht. Mhm. Das ist ein, ich habe es eben schon mal gesagt, ein Riesenapparat, den man dann da halt auch zu finanzieren hat und auch eine ziemliche Verantwortung für dich, oder?
Ja, es ist ein unheimlich großer Apparat, den man da zu finanzieren hat. Ich meine, das sind monatliche Fixkosten von knapp 300.000 Euro für eben diese 134 Mitarbeiter, für diese 6.000 Hunde, für das tägliche Futter und für diese ganz, ganz wichtigen Kastrationskampagnen, diese Kastrationsarbeit und eben dieses große Tierheim mehr oder minder am Laufen zu halten. Und das gelingt ausschließlich nur, erhalten keine staatlichen oder städtischen Förderungen, sondern das sind, wenn ich das so sagen darf, Menschen wie du und ich, die sagen hier, wir finden das Thema gut, wir sind Gleichgesinnte und wir wollen euch unterstützen.
Und das kommt auch hier im Studio-Feedback bei uns an. Ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich spende jeden Monat meine Summe X für die Smeora, für den Verein Tierhilfe Hoffnung, habe auch ein Auto schon gespendet und. Also die Möglichkeiten sind ja sehr zahlreich. Den Verein, den gibt es jetzt seit 25 Jahren. Sogar diesen Monat hast du mir eben verraten.
Richtig. Wir sind im April 2000 das allererste Mal nach Rumänien gekommen, ja.
Und du bist von Beginn an auch dabei?
Ja, ich war damals mit unserer Begründerin Ute Langenkamp. Ute Langenkamp hat den Verein begründet. War ich damals dabei, ja.
Und wenn ich bei euch auf der Seite bin, im Internet, dann werden mir da sozusagen auch von Aori bis Xenia verschiedene Hunde angeboten. Mit Z habe ich keinen gefunden, yeah, übrigens. Aber du sagst trotzdem, dass es besser ist als eine klassische Online-Vermittlung. Und das ist euch ja auch wichtig, ne? Weil also ein Freund der Online-Vermittlung bei Tieren bist du jetzt nicht so.
Nein, ich bin kein Freund der Online-Vermittlung von Tieren. Da geht es aber an der Stelle gar nicht zwingend um das Thema Online, sondern da geht es an der Stelle um das Thema, ich finde es schwierig, wenn ich in Deutschland am Computer oder egal an welchem Ort am Computer sitze und mich dort ganz romantisch in ein Bild verliebe und dann kommt irgendwie der Hund, ich sag mal 5 Tage, 7 Tage später mit dem Transporter, zum Beispiel aus Rumänien, vor meine Haustüre und dann geht es um dieses Thema hier, komm zurecht und klappt schon. Das muss anders laufen. Das muss quasi, du kannst die Tiere ja auf Tierheimseiten oder auf Tierschutzorganisationsseiten im Internet gerne sehen, kannst dich nach dem Hund erkundigen, aber dann muss eben dieser Zwischenschritt übers deutsche Tierheim oder über ein Tierheim hierzulande. Du brauchst eine Anlaufstelle, du brauchst, wenn ich das so sagen darf, auch die Beratung und du brauchst einfach verschiedene Instrumente. Das darf auch eine Vorkontrolle, eine Nachkontrolle, ein Schutzvertrag und eben diesen Partner, diese verantwortliche Tiervermittlung, wo du sagen kannst, ich habe ein großes Problem, Mensch, ich brauche jetzt mal Hilfe.
Jetzt habt ihr mit dem Verein Tierhilfe Hoffnung und der Smeura, dem Tierheim in Rumänien, diese Arbeit schon seit 25 Jahren. Wie erfolgreich kannst du auf diese über 2 Jahrzehnte zurückschauen? Weil man könnte ja auch sagen, ja, aber richtig was verändert habt ihr ja wahrscheinlich dann da nicht, wenn ihr immer noch so viele Kastrationen durchführen müsst.
Da hast du recht, das ist auch ein Thema, das immer wieder aufkommt. Ich glaube, wir können definitiv von einem regionalen Erfolg innerhalb dieser 25 Jahre sprechen. Und es sind ja auch weit über 50.000 Tiere, die vermittelt sind und weit über 100.000 Kastrationen, die da erfolgt sind. Aber dennoch kriegst du eben diesen Kipppunkt nicht erreicht, wenn nicht Politik, Tierschutzorganisation ganz eng zusammenarbeiten. Wir haben in Rumänien die Situation, dass es dieses Tötungsgesetz gibt und wir haben ein einzigartiges Instrument an der Hand, das diese Straßenhundeüberpopulation human, zielführend, effektiv und hauptsächlich nachhaltig in den Griff bekommt. Und es ist simpel und einfach, die Kastration. Und genau dafür brauchen wir die politische Unterstützung bei der Umsetzung. Ich meine, die Situation jetzt mal für Rumänien betrachtet, ist ja insofern gar nicht übel, dass es da eine Tierschutzorganisation gibt und auch noch andere, die sagen, wir kastrieren kostenlos, dank der Hilfe von Spenderinnen und Spendern, den gesamten Tierbestand. Und dann gibt's Leute, die quasi sagen, nee, ich lasse mein Tier nicht kastrieren. Ich habe aber auch ich trage da keine Verantwortung, keine Sorge. Und wenn die Hündin die Welpen bekommt, dann finde ich die vielleicht 3 Monate lang nett. Und wenn die dann größer werden, dann schmeiße ich die vor die Tür. Das sind die Straßenhunde und die vermehren sich einfach so wahnsinnig weiter. Sprich, mit einfachen Worten, wir brauchen eine klipp und klare Regelung, dass jeder sein Tier, sein Hund, seine Katze kastrieren lassen muss. Und da gibt es in Rumänien gute Gesetze übrigens. Ehrlicherweise in puncto Kastration bessere Gesetze als bei uns in Deutschland. Sehr viel bessere. Aber es mangelt an der Umsetzung, an der Infrastruktur. Es ist so ein bisschen, um ein blödes Beispiel zu machen, als hättest du eine Anschnall Pflicht beim Autofahren und würdest Autos produzieren, die keine Gurte hätten. Und das ist dieses großes Wort, auch Stück weit perverse. Du hast eine eindeutige Gesetzessituation, du hast aber null Infrastruktur, die es umsetzt. In Anführungszeichen müssen Tierschutzorganisationen herhalten und denen wird das Leben noch schwer gemacht, weil es ja die Leute gibt, die einfach am Gartenzaun sagen, verschwinde ich lasse es nicht machen und dann kannst du dir noch Mühe geben und 40 Minuten diskutieren und in seltenen Einzelfällen hast du dann Glück, und aber mehrheitlich, wenn derjenige oder diejenige wirklich sehr, sehr krass eingestellt ist mit nein, ich mache das nicht, dann gehst du unverrichteter Dinge von diesem Haushalt weiter. Und das ist das große Problem.
Und jetzt wollen wir in S-Ferns Leute ein wenig den Menschen Matthias Schmidt mal kennenlernen, wenn es mir gelingt. Du bist heute engagierter Tierschützer und du sagst, für dich kam gar nicht viel anderes so in Frage.
Das war so, ich habe als wirklich kleines Kind mit neun Jahren, habe ich Ute Langenkamp kennengelernt. Das ist die Begründerin unseres Vereins und die hat damals wenige Straßen neben meinem Elternhaus gewohnt.
Okay.
Das war die verrückte Frau mit 17 und 19 Hunden im Rhein-Eckhaus. Und da habe ich irgendwann mal meinen Mut zusammengenommen, bei ihr an der Türe geklingelt und gefragt, ob ich mit den Hunden spazieren gehen darf. Und ich durfte. Und daraus ist tatsächlich eine Freundschaft, eine übers Leben hin komplett begleitende Freundschaft entstanden. Und dann sind wir im Jahr 2000 das erste Mal nach Rumänien gekommen. Und es war für mich in meiner Kindheit dann irgendwo klar, das ist mein Traumjob. Und da habe ich an nichts anderes gedacht. Und ich halte es auch für ein großes Privileg, was ich heute machen darf. Unabhängig davon, dass es schon auch oft genug anstrengend ist und dass du tendenziell mit mehr Leid und großes Wort Elend dich beschäftigst als jetzt mit insbesondere positiven Sachen. Aber nichtsdestotrotz, und das meine ich wirklich im Ernst, dass ich hatte nie irgendwelche Fantasien vom Feuerwehrmann und Pilot oder so, das wirklich nicht, sondern ich wollte das machen, was ich heute machen darf. Das wäre mir lieber gewesen, wenn es ein bisschen später gewesen wäre, aber das kannst du nicht alles haben und auch nicht aussuchen.
Aber 17 bis 19 Hunde in der Nachbarschaft, hattest du auch ein eigenes Tier?
Nein, ich durfte als Kind keinen Hund haben und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich fand es beeindruckend, schlichtweg. Und weil ich vorher verrückt gesagt habe, das siehst du nicht alle Tage. Ute Langenkamp war eine ganz besondere Person, die hat ihr Leben dem Tierschutz verschrieben, war eine unheimliche Kämpferin, die wirklich durch Betonwände mit dem Kopf voraus ist. Und das war auch eine, für mich selber, wenn ich das so sagen darf, schöne Zeit, prägende Zeit. Das waren irgendwie so die 90er Jahre mit auf Demos gegen Tierversuche und Verfolgungsfahrten von Langzeitschlachttiertransporten. Mhm. Das war Ute Langenkamp, war eine wirklich richtig, richtig starke Tierrechtlerin, die mich da in vielerlei Hinsicht wirklich sehr, sehr geprägt hat.
Ein Vorbild für dich?
Ja, als Kind definitiv und auch heute. Also manchmal hast du ja auch immer noch so Sekunden, Momente, wo du denkst, na, was würde denn Ute da tun? Und manchmal glaube ich auch, dass sie in manchen Dingen wirklich entschieden anders entschieden hätte. Aber nichtsdestotrotz doch, ich würde sie definitiv als Vorbild und als eine der wichtigsten Begleiter in meinem Leben benennen. Ja, absolut. Ja, wenn ich das.
Aber diese erste Begegnung, du gehst an die Tür, fragst, ob du mit den Hunden rausgehen kannst, wahrscheinlich nicht mit 17 oder 19 auf einmal, die hätte aber ja auch gleich in die Hose gehen können.
Ja, absolut. Ich hätte auch sagen können, nee, kannst du nicht.
Ja, oder weiß ich, du wärst mit dem einen Hund nicht klargekommen.
Ja, exakt. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich bin reingebeten oder ich durfte reinkommen und das war natürlich dann, wow, 17 Hunde. Die waren ja überall, im Wohnzimmer, auf der Couch, in der Küche, also überall waren Hunde und das war schon krass. Und da war sie großzügig im Übertragen von Verantwortung, sage ich jetzt heute aus heutiger Sicht, weil sie mir dann relativ schnell so einen Hund an die Leine gegeben hat und mich da losgeschickt hat. Und das war schon toll. Das war ja auch toll als Kind, wenn du da irgendwie einen großen Hund an der Leine gehabt hast.
Wäre es dein Wunsch, dass es die Smeora gar nicht mehr bräuchte?
Ja, das wäre ehrlich gesagt schon mein Wunsch, weil das ja bedeuten würde, dass die vorhandenen Tiere vermittelt sind und es keine nachgekommenen Tiere mehr gibt.
Mhm.
Und das ist in Wirklichkeit ja auch nichts anderes als das allergrößte Fernziel und der allergrößte Wunsch, ja.
Aber total unrealistisch.
Das ist total unrealistisch, beziehungsweise das bedarf einfach noch unfassbar langer Zeit, glaube ich. Oder diesem einen Kipppunkt, ein kleinen Schritt in die richtige Richtung ist ja vergangenes Jahr zumindest in unserer Region passiert. Uns ist ein Modellprojekt gelungen auf lokalpolitischer Ebene mit einer ziemlich klaren Aufgabenteilung. Das Veterinäramt kümmert sich um Haus-zu-Haus-Besuche durch sogenannte Territorialtierärzte, die wirklich von Haus zu Haus gehen und den Hundebestand chippen, impfen gegen Tollwut und registrieren in einer nationalen Datenbank. Das ist quasi Schritt 1 des Modellprojektes. Schritt 2 des Modellprojektes sind wir, diejenigen, die entweder mit dem Kastrationsmobil an denselben Haushalt kommen und das Tier kastrieren und dann in dem eben genannten Datenbank als kastriert mit Datum eintragen. Und der dritte Schritt ist quasi der Kreisrat, der so ein bisschen die Funktion eines Ministerpräsidenten. Rumänien ist nicht eingeteilt in Bundesländer, sondern in Landkreise. Und regiert wird nicht von einem Ministerpräsidenten aus, sondern von dem Kreisrat aus oder von einem Präfekten vielmehr. Und die kümmern sich um die Bezahlung der Tollwutimpfung. Das ist ministerial finanziert. Ja. Und wir sind diejenigen, die die Kastration durchführen und auch die Kastration dank der Hilfe von Spenderinnen und Spendern finanzieren. Und das ist quasi jetzt eine runde Geschichte. Zum einen ist das Veterinäramt als Amt und als Instanz diejenigen, die an der Haustür sind. Und die nehmen uns diese furchtbar zähen Gartenzaungespräche ab. Weil der Territorialtierarzt vom Veterinäramt abgestellt, der sagt, du bist verpflichtet, gemäß Gesetz, deinen Hund chippen, impfen und registrieren zu lassen. Die Kastration wäre grundsätzlich auch gesetzlich vorgeschrieben. Es sei denn, du hast einen medizinisch absolut perfekten Grund, weshalb keine Kastration durchgeführt werden kann. Den gibt's aber so ohne weiteres jetzt für gewöhnlich nicht. Und wenn dieses Modellprojekt
über ist, 5 Jahre läuft das, ne? Und ihr habt ein Jahr jetzt geschafft sozusagen.
Ja.
Mit einem Zwischenfazit, wo du sagst, ist okay oder ist mehr als okay?
In Bezug auf die Zahlen haben wir es geschafft. Wir haben diese 40.000 Tiere knapp erreicht. In Bezug auf die, ich sag mal, total reibungslose, super politische Zusammenarbeit gibt es noch ordentlich Luft nach oben.
Und was muss in diesen 5 Jahren dann sozusagen bewiesen werden? Was wollt ihr dann für Zahlen auf dem Tisch liegen haben?
Ja, perfekte Frage an der Stelle. Es soll in unserem Landkreis 185.000 Hunde insgesamt geben. Mhm. Die durch 5 Jahre geteilt bedeutet, wir müssen 40.000 Tiere pro Jahr kastrieren, um mal mindestens 70 bis 80% Erfolg zu haben. Weil wir kastrieren die ja nicht alle an einem Tag, sondern da wird es ja auch noch Hunde geben, die erst im 5. Jahr am letzten Tag quasi kastriert werden, sich folglich die vergangenen 5 Jahre fleißig fortgepflanzt haben. Deswegen wirst du nie 100% hinbekommen. Wenn wir aber zwischen 70 und 80% erreichen, dann gäbe es in unserem Landkreis, wir gehen heute von 185.000 Hunden aus, nur noch wenige, beziehungsweise ich spreche jetzt ausschließlich von den Unkastrierten, weil die Kastrierten, die dürfen ja völlig unproblematisch und unkompliziert weiterleben. Sie können sich ja nicht mehr vermehren. Und die, die noch nicht kastriert sind, die müssen wir dann im Nachgang noch irgendwie erreichen. Mhm. Aber dann wird die Straßenhundepopulation innerhalb des Landkreises so niedrig, dass es höchstwahrscheinlich kein Straßenhundeproblem mehr geben wird, weil ja die absolute Mehrheit, Mehrzahl von 70 bis 80% kastriert ist. Und mit diesem Beweis würde die rumänische Regierung, zumindest ist so das Modellprojekt ministerial abgesprochen, darüber nachdenken, das Tötungsgesetz auszusetzen und die Kastration fürs gesamte Land quasi einzusetzen. Jetzt ist das aber ein viel zu positives Bild, weil es wird dann in 5 Jahren, wenn wir den Beweis für etwas, was klar ist, also dass die Kastration effektiver ist als das Töten, das ist wirklich auch naturwissenschaftlich bewiesen. Nur dann werden große Probleme der Finanzierung aufkommen, dann wird es irgendwelche, ich will einfach nur das der Vollständigkeit halber dazu sagen, es wird höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass wir in 5 Jahren null Probleme mehr haben, sondern es wird, bis das landesweit sich etabliert, da wird eine lange Zeit vergehen. Für uns zählt jetzt einfach, wir müssen die nächsten 4 Jahre, weil das erste Jahr ist rum, ich sag's mal auf Deutsch, richtig, richtig krass abliefern und können dann im allerbesten Fall wirklich dem Land und der Regierung beweisen, die flächendeckende Kastration innerhalb eines Landkreises ist gelungen. Das ist ein großzügiger Landkreis, der hat rund 3000 Quadratkilometer. Also das ist schon ordentlich. Es kommt ungefähr so ein bisschen an Saarland ran. Saarland ist ein bisschen größer. Und ich will damit sagen, das wäre schon eine richtig starke Leistung und ein großartiger Beweis dafür, dass es gelingt.
Ich bin einmal mehr beeindruckt von der SWR1 Hörerschaft, wie viele Hundefotos uns geschickt worden sind. Tiere aus Rumänien, ganz viele sogar aus der Smeura, aus eurem Tierheim. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe dir ganz viele Hunde gezeigt und du sagst, ja, kann mich jetzt nicht so richtig dran erinnern. Das liegt einfach auch an dem Durchlauf, ne? Also ihr habt halt so viele Tiere, dass man sich dann da ein Gesicht nicht einprägt. Aber du hast die Behauptung aufgestellt, dass du mit deinem Team Hunde aus Rumänien wahrscheinlich an der Gesichtsform, an der Augenpartie, an der Schnauze erkennen könntest, behauptest du?
Ja, ich behaupte es auf jeden Fall.
Wenn es Wetten das noch geben würde, wäre das eine super Wette. Sibylle Mutschler aus Großbettlingen hat geschrieben, ich ziehe alle Hüte vor Menschen wie euren Gast und seine Kollegen und sage danke für eure Arbeit um die Tiere in Rumänien. Ich wünschte oft, man könnte mehr tun gegen das Tierleid in diesen Ländern und es bricht mir das Herz, von diesem Leid zu hören. Habe selbst 3 Hunde, und um die ich mich neben vollem Beruf kümmere. Schöne Grüße ins Studio. Ein Hund aus Rumänien ist auch das Stichwort gewesen für Hans-Peter Fuchs aus Altenried. Ich habe einen ganz tollen Hund aus dem Tierschutz von Rumänien. Ich kann nur jedem empfehlen, so einen Hund aus dem Tierschutz zu holen und nicht bei einem Schützer, bei einem Züchter zu kaufen. Und Peter Möller, der hat die ganz einfache Frage an dich, Matthias. Wie laut sind 100 hungrige Hunde?
Oha, das ist eine gute Frage. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass 6000 Hunde zum Teil richtig krass laut sind und insbesondere vor der Fütterung ist es wirklich laut. Währenddessen wird es dann ruhiger und in der Nacht gibt es auch einige Stunden, wo wirklich ganz absolute Ruhe herrscht.
Was bei 6000 oder mit den Katzen dazu fast 7000 Tieren fast unmöglich erscheint. Matthias Jakob hat geschrieben, ich habe vor vielen Jahren ein Jahr in Bukarest gearbeitet. In dieser Zeit bin ich 2-mal mitten in der Stadt von Hunderudeln angegriffen worden, beim 2. Mal mit Verletzung und der Angst, Tollwut aufgeschnappt zu haben. Das wünscht man niemandem. Also, Tierfreunde, hört auf, hier rumzugreinen. Tötungsstationen sind sozusagen eine Institution seiner Meinung nach, die wichtig ist. Hältst du gegen?
Ja, auf jeden Fall. Tötungsstation, das ist einfach furchtbar, das ist auch nicht gut. Tollwut hat er zum Glück auch nicht aufgeschnappt, sonst hätte er das nicht mehr schreiben können. Aber der Mann hat natürlich in einem Punkt recht und da will ich, das darf man auch nicht schönreden. Es gibt diese Straßenhunde, es gibt die auch als Rudel und das ist gefährlich. Und ich will auch ihm an der Stelle überhaupt nicht unterstellen, dass er sich da falsch bewegt hat oder irgend so, hat er bestimmt nicht. Hunde sind Rudeltiere und die können dann und wann auch gefährlich sein. Ein wichtiger Punkt, das hilft ihm an der Stelle jetzt nicht. Wir machen Schulprojekte, wir gehen in Schulklassen und klären dort schon auf, wie nähere ich mich einem Hund, wie verhalte ich mich auch, wenn ein Hund, ich mache ein krasses Beispiel, bellend auf mich zugestürmt kommt. Mhm. Wenn ich da natürlich fluchtartig losspringe, das wird der Hund definitiv als Aufforderung sehen, hinterher zu rennen oder das Kind dann zu jagen, um ein großes Wort zu sagen. Und wenn ich ruhig stehen bleibe, zur Seite schaue, den Hund nicht fixiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Hund vorbeigeht oder dass der Hund möglicherweise auch weiter auf einen zukommt, aber nicht aggressives Verhalten zeigt durch Beißen. Eine krasse Faustregel gibt's nicht dafür und die Schilderung, die er hier sagt, die gibt es in Rumänien an dem einen oder anderen Ort, gar keine Frage, ja.
Martin Taube aus Greffern hat geschrieben, ich bewundere den Gast, der sehr sachlich und empathisch seine Arbeit erklärt. Das ist ja doch keine einfache Sache. Danke dafür. Hallo zusammen, kommt von jemandem, der seinen Namen nicht nennt. Ich bin ein großer Tierfreund und möchte ebenfalls die Arbeit von Herrn Schmidt nicht schmälern. Dennoch frage ich mich, ob das nicht auch viel fehlgeleitetes Engagement ist. Die Kinderarmut in Rumänien ist unfassbar hoch. Da mutet es mich befremdend an, dass tausende Straßentiere gerettet, durchgefüttert und medizinisch versorgt werden.
Es mutet auch befremdlich an, dass in unserer modernen und besonders fortschrittlichen Zeit ein EU-Land immer noch so krass und unreflektiert vorgeht und ein Tötungsgesetz bis inklusive dem heutigen Tag quasi gültig hält. Aber auch an der Stelle nochmal, die Kinderarmut, die besteht in Rumänien, die besteht auch in besonderer Form dort. Jeder kennt die Horrorgeschichten rumänischer Waisenhäuser und die sind vielerorts auch immer noch katastrophal. Das kann man so sagen, das muss man so sagen. Da gibt es ganz arg viele schlimme Themen. Ich will nochmal wiederholen, unser Schulprojekt, wir wollen Kinder nicht auslassen. Wir gehen in Schulen, wir sensibilisieren Kinder, hauptsächlich Grundschüler, führen empathievollen Umgang, aber für Tiere. Wir sind ein Tierschutzverein oder eine Tierschutzorganisation, das bleiben wir auch. Und es gibt ja auch großartige Kinderschutzorganisationen, die total wichtig sind und die wir brauchen, keine Frage.
Fabian Stör aus Unlingen hat geschrieben, einfach nur ein Boah, was für ein Job der Studiogast da macht. Er zieht seinen Hut und ein wenig Unverständnis kommt auf von Ich und Ich, wie er oder sie sich nennt. Er schickt Kopfschütteln, die Rumänen brauchen ihre Tiere nicht kastrieren lassen, denn der deutsche Depp, damit bist du gemeint, das finde ich nicht ganz so schön, dass du dann hier auf die Art und Weise beschimpft wirst, holt den Überbestand ja wieder aus den Tötungsstationen raus nach Deutschland, obwohl die Tierhaltung Heime hier zum Bersten voll sind. Also da merkt man schon, nur Zuspruch gibt es für deine Arbeit natürlich weder in Rumänien noch in Deutschland.
Ja, das ist völlig richtig und es darf ja auch sein. Es ist ja auch gut, wenn Kritik kommt. Lass uns mit dem Thema Tierheim. Deutsche Tierheime sind voll. Ja, das ist richtig, aber deutsche Tierheime und den Gedanken müsste er vielleicht einmal versuchen nachvollziehen zu können. Wenn ich im Tierheim 10 Zwinger habe und davon sollen, der Meinung bin ich auch, 8 Zwinger wirklich den deutschen Hunden, Fundtieren, Abgabetieren, den in Deutschland in Not oder in Situationen geratenen Tieren zur Verfügung stehen. Jetzt muss man aber wissen und bedenken, dass die Person, die ins Tierheim kommt und ein Tier adoptieren will, sich tendenziell nicht für den bissigen Hund, für den Abgabehund, für den 15 Jahre alten Dackel, der ins Tierheim kam, weil die Oma gestorben ist, interessiert, sondern für, ich sag mal, einen normalen, freundlichen, aufgeschlossenen Hund. Und warum darf dann nicht der Hund aus dem Ausland, aus Rumänien jetzt in dem Fall, der das quasi mitbringt und der ja schon auf der Welt ist und der ja getötet werden würde, wenn man ihn nicht hierher bringt, warum darf der dann nicht diese verbleibenden, wenn wir beim Beispiel 10 Zwinger bleiben, 2 Zwinger besetzen, darf vermittelt werden, zieht, und ich sage mit Absicht zieht, Menschen ins Tierheim und macht das Tierheim zum attraktiven Ort, den Menschen hoffentlich dann auch als Anlaufstelle nehmen, wenn sie sich für die Adoption eines Tieres entscheiden.
Kann ich dir keine Antwort drauf geben? Ich glaube, dass ihr es genau richtig meint. Ich möchte noch eine Antwort von dir haben, und zwar, wenn ich eure Arbeit unterstützen möchte, kann ich das wie tun?
Am allerliebsten über eine sogenannte Futterpatenschaft oder über eine Kastrationspatenschaft. Wir müssen die 40.000 Kastrationen pro Jahr erreichen und da brauchen wir folglich 40.000 Menschen, die mit 35 Euro unterstützen. Damit kannst du eine Kastration realisieren. Das wäre unser größter Wunsch in diesem Moment. Oder eben die Futterpatenschaft.
Und da mal ein Zahlenbeispiel an die Hand genommen, wie viel Geld kostet es, einen Hund über einen Monat durchzufüttern? Also wie viel braucht es, wie viel Geld?
Du kannst das mit 20 Euro machen. Es gibt 3 verschiedene Futterpatenschaften, findet man auf unserer Homepage, aber mit 20 Euro kannst du ein Tier definitiv einen Monat versorgen.
Danke für eure Arbeit, für deinen Besuch hier heute. Matthias Schmidt vom größten Tierheim der Welt, der Smeura in Rumänien. Vielen Dank.
Danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.